Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute habe ich jemanden am Start, mit dem ich schon ganz lange sprechen wollte. Und jetzt ist es endlich soweit, das freut mich total. Ich hatte weder ihn noch das Unternehmen jemals in über 500 Saatkorn Podcast-Folgen am Start. Das ist echt peinlich, wenn man sagt, man macht irgendwie HR-Tech. Aber SAP SuccessFactors war noch nie am Start, geht eigentlich gar nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Wir sind ja einfach so ein Platzhirsch, weißt du? Ich meine, das ist ja, muss man ja einfach mal so sagen.
Jetzt habt ihr ihn schon gehört. Genau so ist es. Und am Start ist heute Andreas Enneking. Er ist Head of Value Advisory bei SuccessFactors und damit auch bei SAP. Andreas, ich freue mich wirklich total, dass du heute hier bist.
Ja, absolut gleichfalls. Wir hatten uns, glaube ich, in Paris das erste Mal persönlich getroffen. Das fand ich schon eine unheimlich schöne Unterhaltung und freue mich darauf, die heute mit dir fortzusetzen.
Super, lass uns mal einfach mit dir selber anfangen. Wie bist du denn überhaupt bei SuccessFactors, bei SAP gelandet? Und woher kam die Begeisterung eigentlich für HR-Technologie-Themen bei dir?
Ich bin ja eigentlich so ein richtiger HRler, so aus der Zahlenwelt von HR. Und dann kam tatsächlich so ein Augustiner-Kneipenabend dazwischen, wo ein Freund zu mir sagte, du gehörst in die HR-Tech-Welt. Und das hat dann irgendwie an mir gerumort. Und ich habe mich tatsächlich am nächsten Morgen in der HR-Tech-Welt beworben. Und seitdem mache ich HR-Tech jetzt fast schon 10 Jahre, aber im Herzen halt immer noch der HRler, der bewusst umgeht, das anzuwenden und das zu machen. Und das ist einfach das macht einfach Spaß.
Ja, das sind doch gute Voraussetzungen. Man merkt das auch, wie du es sagst, dass das von Herzen kommt. Aber wo kommt die Begeisterung her? Zahlen ist das eine, Technologie wahrscheinlich das andere, HR das dritte. Aber diese Mischung, und ich glaube, das war bei dir ja durchaus, ist schon ein paar Jahre her. Du bist ja nicht erst seit gestern im Job.
Ich komme ja per se aus der Zahlenwelt von HR. Das heißt so operativ, Shared Service Center, und das geht halt ohne Tech nicht. Also es ist, sei es das Excel, was du beherrschen musst, sei es nachher bei Shared Service Center, die Ticket-Tools etc., wo du weißt, was für eine Bedeutung das hat. Das ist mit Sicherheit das Thema. Und das zweite ist, ich bastel gerne, ich sehe halt auch, was man damit gestalten kann. Das macht mir halt auch noch Spaß. Also das sind so zwei Quellen der Begeisterung, was rauskommt und dann einfach selbst das Basteln, was auszuprobieren, ist immer schön.
Lass uns mal genau an dem Thema bleiben. Du bist ja nun auch schon einige Jahre bei SAP und bei SuccessFactors am Start. Ich gehe mal davon aus, ihr arbeitet auch selber mit eurer eigenen Lösung, oder? Wie ist das?
Absolut. Wir sind immer gerne Kunde Nummer 1 bei Sachen, auch mit Einführung. Es hat auch immer so seine Besonderheiten dann. Aber du siehst es halt in der Anwendung mit ganz viel Schönem, aber natürlich auch manchen Herausforderungen, die wir genauso haben wie jeder Kunde. Und das ist einfach spannend, auch dann mit den HR- und HR-IT-Kollegen bei uns selbst zu sprechen. Und immer ein sehr wichtiger Austausch für mich.
Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt bist du ja echt super nah an der Technologie dran. Du weißt wahrscheinlich die Roadmap, weißt, was an neuen Themen kommen wird. Gleichzeitig nehme ich an, hast du einen Blick auf die HR-Struktur intern, weißt, wer da so am Start ist. Aber was ist, wenn da handelnde Personen sich verändern? Was ist, wenn vielleicht die Fachabteilung total unzufrieden mit einem neuen Release ist? Wie läuft das bei euch? Setzt ihr euch dann alle an einen Tisch und sagt, müssen wir mal drüber reden? Oder wie ist das?
Also ich würde es trennen, die Frage. Also erstmal aus der SAP-HR-Sicht hast du die Besonderheit, dass wir, und ich hatte gestern mit einem Kollegen, der das komplett bei uns auf der HR-IT-Seite verantwortet, gesprochen, der mir gesagt hat, ich habe noch 3 Tage Zeit zu sprechen und dann gibt es den neuen Release, den muss ich vortesten, bevor es quasi rausgeht. Das heißt, die Kollegen sind unheimlich eng im Austausch auch mit unserem Product Management, die es erstellen, um einfach zu gucken, dass es funktioniert. Und vor allem kann man ja auch bei uns sicher sein, wir sind 100.000 Mitarbeitende komplett über die Welt. Das ist schon mal so das Erste. Und das ist, glaube ich, so was Besonderes, aber was Spannendes. Das Zweite ist, ich sag mal, im Kern sind wir natürlich auch ein normaler Kunde, wo du natürlich Widerstände hast. Technologie ändert, wie ich halt einen Prozess mache. Und da sind wir nicht anders als jeder unserer Kunden und jeder Kunde von einer anderen Suite-Lösung. Da gibt's halt auch manchmal es gibt manchmal freudige Momente, aber auch ab und zu Reibungen.
Das heißt, die Feuertaufe läuft erstmal intern ab. Und dann ahnst du ja ungefähr schon, mit welchen Themen du extern konfrontiert werden wirst, oder? Wie muss ich mir das da vorstellen?
Ja, das ist schon, du hast diese Feuertaufe und das ist ja eigentlich, das ist ja das, was im Produkt kommt, ist ja was, was meistens alle Kunden ja sich total freuen. Es ist endlich, ist es da und oder ich will es nutzen, um was zu machen. Aber jeder der Kunden, genauso wie das SAP HR, hat natürlich operative Besonderheiten. Und die müssen ja in dieses Standardkonstrukt einer Software auch reinpassen. Und da, sag mal, da trifft halt so der Traum vom Product auf die Realität. Und das ist halt immer spannend. Weshalb ja auch immer das ist ja Schöne an aller, bei jeder Cloud-Lösung, das wird ja fortlaufend entwickelt. Das heißt, man hat meistens so eine Early-Adopter-Phase, wo man weiß, da wird es noch mal ein bisschen mehr knallen. Und dann wird es general available. Das heißt, das kann jeder nutzen, weil man weiß, man hat das im Griff gehabt. Und so sind das so letztendlich immer meistens so 6 bis 12 Monate, bis so etwas auch wirklich abgerundet ist.
Wie ist das eigentlich von der Kommunikation her? Lass uns mal ganz kurz bei deiner Rolle sein. Head of Value Advisory Success Factors. Was ist das, ein Head of Value Advisory? Berätst du die Kunden, wie sie das Maximale aus der Software rausholen, oder?
Ja, also du hast quasi zwei Phasen. Das eine ist tatsächlich mit Bestandskunden zu arbeiten und auch erstmal schon mal zu schauen, was habt ihr überhaupt rausbekommen? Also wir brauchen ja auch, um jemandem Neuem was erzählen zu können, müssen wir erstmal die Daten haben. Aber auch mit diesen Kunden weiterarbeiten und zu schauen, wie kann ich eigentlich noch mehr Mehrwert aus der Lösung generieren? Also ganz stark mit den Bestandskunden, einfach in der Realität, was geht nicht, was sind nächste Schritte? Und dann gibt es den anderen Teil in der Rolle, ist natürlich auch mit Neukunden zu arbeiten und sich gemeinsam zu überlegen, wo geht die Reise hin? Und da ist, glaube ich, das Wichtige, dass diese eine große Suite wie unsere, da kann man ja ganz viel ausgestalten. Aber da festzulegen gemeinsam, das ist jetzt wirklich wichtig. Bei dem einen ist es vielleicht eine Skills-Based Transformation. Beim anderen ist super Shortage im Recruiting. Alles ist im Recruiting wichtig. Beim anderen geht es einfach darum, dass, sagen wir, der Maschinenraum besser läuft. Und dort auch die richtigen Fokus zu setzen mit quasi Neukunden, Interessenten, das gehört auch mit zur Rolle. Und das macht es einfach auch spannend, weil es so eine breite Rolle ist.
Jetzt ist ja jeder Kunde anders, egal ob intern oder extern. Gibt es für dich eigentlich so Grundvoraussetzungen, die du auf Kundenseite siehst, damit Projekte tatsächlich ein Erfolg werden können?
Ich muss glaube ich ein bisschen was jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein reinschmeißen. Das ist letztendlich, brauchst du HR und IT an einem Tisch. Und das sehe ich einfach so, du kriegst ein Projekt nicht erfolgreich hin, wenn es meinetwegen nur aus der IT getrieben ist. Weil dann fehlt dir dieses, wofür ist es wichtig? Du priorisierst nicht, du achtest nicht auf die Kleinigkeiten, die nachher für den ITler vielleicht schnell aufzusetzen sind, auch für HR wichtig sind. Das andere ist, genau das Gegenteil gibt es auch manchmal, dass ein HR-Abteilung sagt, ja, das ist alles unsere, wir machen das alleine. Aber wir reden ja davon, dass diese Daten ja in der Unternehmenslandschaft sein müssen. Ich brauche Integration in Systeme. Und wenn ich das nicht mit IT zusammen mache, dann sitze ich da so auf einer einsamen Insel und ich kann mit den Daten eigentlich auch nichts anstellen. Und deshalb ist wichtig, beides zu machen. Was ich in der Rolle fast noch spannender finde als diesen Go-Live, weil das ist was ich sehe, was viele Kunden, da habe ich, glaube ich, keinen Kunden was Neues erzählt mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Was ich eher spannend finde, was passiert denn nach dem Projekt? Und dann machen sich viele keinen Gedanken, weil die sagen, ich bin jetzt live, ich habe es fertig. Aber da fangen wir als Hersteller an, alle 6 Monate gibt es neue Innovationen. Das Geschäft entwickelt sich weiter, es ändert sich. Und da erlebe ich häufig, dass sich HR ein bisschen weiter zurückzieht. Weil die haben
das Projekt doch gemacht, jetzt muss doch alles laufen.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da dran bleibt und dass man sich auch viel früher schon Gedanken macht, wie ist denn die laufende Organisation? Weil sonst, das kannst du mal 6 Monate oder 12 Monate, kannst du ja auch die Arbeit mal aussetzen, muss man ja auch sagen. Ja. Aber wenn es länger wird, dann wird's halt schwierig. Und das ist, glaube ich, die für mich die wahre Kunst als Kunde. Und ich habe ganz viele erlebt, die das hinbekommen haben, wo ich diesen Respekt habe. Wenn es mal ein anderes Beispiel zu einem Bild zu nehmen, das ist halt, wenn du wenn du halt auch im Winter draußen bei Schnee und Kälte zum Trainieren rausgehst und halt läufst, weil du willst irgendwann einen Halbmarathon laufen, da habe ich Respekt und gleich habe ich bei vielen Kunden, die das auch im Alltag extrem gut machen.
Ist das vielleicht nicht sogar so, wenn man sich die Technologielandschaft anschaut, wie sich die letzten Jahre verändert, nach meinem Dafürhalten immer schneller verändert, immer rasanter verändert? Ich rede hier natürlich wenig subtil auch über die ganze AI-Entwicklung, die wir mitbekommen, dass es nicht sowohl Dienstleister wie euch als auch, also Provider, als auch Kunden total treibt. Also diese Haltung, wir implementieren jetzt mal und dann legen wir uns hin, metaphorisch gesprochen, die kann man sich doch heute eigentlich gar nicht mehr leisten, oder doch?
Also die kannst du absolut dir nicht leisten. Und das ist auch was, ich sag mal, ich kann es von uns als SAP auch sprechen, was wir komplett in Fokus genommen haben. Das heißt, mal ganz hart, zwar im Vertrieb, aber ein großer Teil von meinem Bonus hängt davon ab, wie die Kunden nachher viel später die Lösung auch wirklich nutzen. Und das wirklich so nach dem Prinzip, haben sie die und die Sachen aktiviert, wird das täglich genutzt und so weiter und so fort. Und das zeigt einfach, sowohl der Kunde als auch wir als Hersteller müssen gucken, dass es einen Mehrwert im Alltag schafft.
Das ist, würde ich jetzt mal sagen, kein Sprint, sondern Marathon, ne? Da muss ja ständig eigentlich dranbleiben.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob das der Marathon ist oder ist es halt jeden Morgen 5 Kilometer laufen oder 3 Kilometer laufen. Weil das ist ja nicht mit Marathon ist geschafft, ich lege mich zurück. Es ist halt jeden Morgen, grüßt halt das Murmeltier, da ist immer wieder was zu machen und wieder was anzupassen.
Wie ist aus deiner Sicht diese ganze AI-Diskussion? Man kann ja gerade rauf und runter in den gängigen Tech-Blogs lesen. AI kills SaaS, Riesenthema. Ihr seid eine SaaS-Company. Wie schaut ihr da drauf? Und jetzt bitte eine differenzierte Antwort und dann ist es Bullshit.
Ja, und um dann mit der differenzierten Antwort anzugehen, also ich habe keine Glaskugel. Es ist also super spannend gerade. Also und ich kann dir sagen, was ist meine Sicht? Also wirklich als Andreas, wie sehe ich etwas? Erstmal ist schon wahnsinnig faszinierend, was gerade mit dem Vibe-Coding passiert. Und es gibt Leute, die ich sehr schätze, die sagen, weißt du was, Andreas, bestimmte Sachen, Talentmanagement etc., dafür brauchst du nachher keine Cloud-Software mehr. Also quasi eine Standard-Software, das mache ich alles mit Vibe-Coding selbst. Ich persönlich glaube, habe zu häufig gesehen, dass man sowas zu früh, dass es funktioniert oder dass es, und da merkt man plötzlich, ich muss Sicherheit schauen, ich muss Daten schauen, ich muss gucken, dass die Daten wieder woanders hinfliegen. Aber da wird mit Sicherheit ein Teil der Wahrheit schon drin sein. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es in den Themen ist, wo es wirklich um dieses ganz, ich sag mal, diese ganz klassische Arbeit geht, also Gehaltsabrechnung, Stammdatenmanagement, im Zweifelsfall ist auch meinetwegen Zugriffsrechte etc. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit Vibe-Coding mal was Schnelles gemacht habe. Also zumindest jetzt für die nächsten 10 Jahre. Was danach ist, sei mal dahingestellt. Was ich persönlich eher habe, sogar das, was mich eher begeistert in der Form ist, ich glaube, dass das Vibe-Coding auch ermöglichen wird, wenn ich sag mal, so eine Standardsoftware, die ja wir ausliefern, das passt halt zu 80-90%. Und dann habe ich halt diese 10% Sonderfälle. Irgendeinen Alttarifvertrag für die Auszubildenden. Eine besondere Zeitregel. Und wenn ich dann plötzlich sagen kann, okay, ich nehme die Standardsoftware und für das baue ich das schnell, finde ich wahnsinnig spannend. Also, lange Rede, kurzer Sinn. A, ich weiß es nicht. B, ich werde auf jeden Fall sehen, das Vibe-Coding wird sich verbreiten. Meine private These ist, dass die Standardsoftwares bleiben, aber Kunden sehr schnell on top entwickeln. Aber wie schnell die Entwicklung ist, schauen wir mal. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, ich werde auf jeden Fall was Wichtiges erzählt haben und aber auch mit Sicherheit viel schmal.
Ja, meine Sicht darauf ist total ähnlich. Also ich glaube halt, je näher du am System of Record dran bist, also je näher du da bist, wo wirklich die Daten liegen, desto weniger Verwundbarkeit ist eigentlich durch AI kurzfristig, mittelfristig gegeben. Wäre meine These. Und da, wo du halt weiter davon weg bist, Recruiting oder Onboarding oder so, desto wahrscheinlicher, dass man da was machen kann.
Das Spannende finde ich, wenn wir jetzt so deinen Ball aufgreifen, ist halt auch die Frage, wie bekomme ich die ganzen Datenquellen auch zusammen? Also gerade wenn ich dann auch mit Vibe Coding nochmal was separat gebaut habe oder das und ich möchte ja für eine spannende AI oder auch für spannende Agents muss ja alles miteinander funktionieren. Und ich glaube, das wird noch eine, also diese Balance zwischen Vibe Coding, Standard, was können auch Agents vielleicht kreativ dann entsprechend machen, wo brauchen die halt auch diese klaren Strukturen, wird, glaube ich, super spannend sein, wie sich das in den nächsten 2 Jahren ausbildet.
Das glaube ich auch. Also, aber ich würde jedenfalls auch nicht den Weg mitgehen, dass SaaS sofort komplett verschwindet, was auch, glaube ich, die gängige Meinung ist, wenn man den meisten so folgt.
Also zumindest, wenn man für einen SaaS-Anbieter arbeitet, ist es die Hauptmeinung. Aber gleichzeitig ist ja auch die Software, wenn du das mal überlegst, wo wir vor 2 Jahren wirklich das Thema aufkam, da waren wir doch noch fasziniert, dass ein Ziel im Performance-Management-Prozess mit AI gemacht wurde. Das interessiert ja heute keinen, weil es so Standard geworden ist.
Das ist so. Ich hatte mir mal den Spaß gemacht, einfach mal analysiert, welche Artikel gab es eigentlich dazu. Und ich habe, das sind natürlich nicht alle, gab wahrscheinlich viel, viel mehr. Ich habe mir mal so 22 Artikel angeschaut und da ist eigentlich ganz klar, dass mit Abstand die Mehrheit sagt, SaaS wird sich verändern dadurch. Aber SaaS wird nicht kaputt gehen. Das haben 13, knapp 14% haben die These vertreten. Man kann sich auch denken, wer die These vertritt dann. Ne? Aber im Moment scheint das erstmal so die gängige Sichtweise auf jeden Fall zu sein. Ist auf jeden Fall spannend.
Was mich
Werden
sehr
sehen.
freut, dass du das sagst in meinem Arbeitsvertrag, den ich habe.
Ja, kann ja auch totaler Bullshit sein. Wir werden es in Zukunft sehen. Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe auch die Glaskugel hier nicht auf dem Tisch
Aber
stehen.
wo siehst du, du bist ja viel in Kontakt, sowohl jetzt auch mit anderen Herstellern als aber auch mit Kunden. Also wo denkst du in 2 Jahren, das wird mit Vibe Coding einfach entsprechend schnell gemacht? Also wo siehst du die Anwendungsfälle? Du hast, glaube ich, so Recruiting Onboarding schon erwähnt.
Ich hab vor kurzem einen Recruiting-Case gesehen. Da bin ich vom Stuhl gefallen. Vor allen Dingen, als ich gehört habe, wie lange das gedauert hat, das System zu entwickeln und aufzusetzen. Also das hätte früher 1,5 Jahre gedauert mit 6 Leuten. Und das war jetzt eine Person mit ein bisschen Support über 6 Wochen. Aber nicht Fulltime. Also völlig erschreckend. Und ich hab erst gedacht,
Ja,
ja,
aber andersrum, ich würde es anders
kannst mir
formulieren.
viel
Das ist.
erzählen. Und dann habe ich es mir zeigen lassen und war wirklich irritiert, sage ich mal.
Und ich würde das fast sogar anders formulieren. Also es ist erschreckend, aber es ist halt auch, wenn du jetzt mal aus der alten HR-Sicht drauf schaust, das ist ja wahnsinnig faszinierend. Was
Ach,
sind plötzlich
total.
auch Mehrwerte, die ich
Total.
machen kann für einen Recruiter etc. Also,
Ja.
das ist ja eine super spannende Zeit gerade.
Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin auch schon seit ein paar Jährchen dabei, spannender war es noch nie. Allerdings schneller war es auch noch nie. Also es ist verdammt schwierig, so halbwegs den Überblick zu behalten, was eigentlich gerade so passiert. Das empfinde ich so.
Ich finde, was ich halt einen Wahnsinn finde, findest du eine Schere, die fast so langsam aufgeht. Du hast eine Technologie, die sich wahnsinnig schnell verändert. Und das ist so ein bisschen so wie so ein Auto auf so einem Teststand. Also das kann dann plötzlich ja ganz viel. Aber dann kommt ja die Realität bei Unternehmen dazu. Und das ist ja gar nicht jetzt, also das sind ja so Themen, dass ich das, wo habe ich die Daten? Wie viele Systeme habe ich? Wie habe ich meine Sicherheit aufgestellt? Und so weiter und so fort. Und dann kommt noch die ganze HR-Organisation dazu, die ja plötzlich auch umdenken muss, wie sie es machen. Das ist ja, ich finde, so eine Gabel, was technisch geht. Wie würde ich es aufsetzen, wenn ich heute eine Firma gründe? Und mit welcher Last oder mit welcher Historie auch eine Firma dabei ist? Und das zu managen, finde ich für alle Leute, die wirklich jetzt in HR sind, HR-Tech, das zu machen, unheimlich schwer.
Total. Ich finde, da kommen ja auch noch weitere Aspekte dazu. Also nur weil es technologisch möglich ist und es jemand programmiert hat, hast du noch lange keine Go-to-Market-Strategie. Du hast noch gar nicht überall an den Markt gebracht. Selbst wenn dir das gelingt, dann hast du natürlich die ganzen Cultural-Shift, Mindset-Shift-Themen, die du gerade auch mit angesprochen hast. Also da sind noch einige Komplexitäten drin, die mit der reinen Technologie direkt gar nicht so viel zu tun haben. Ne? Also
Du hast den Cultural Mindshift erwähnt. Das ist eine Anekdote von uns, SAP intern in der Form. Und zwar so ganz die Early Days AI und einfach so für mich so die Anekdote, wo ich so denke, wenn ich jetzt Kunde draußen bin wo ich aber merke, was ist denn neben der Tech noch die Herausforderung? Und zwar, wir haben selbst quasi AI bei uns im Recruiting eingeführt. Und Pilot, User-Testing, alles wunderschön. Aber wir haben, glaube ich, 4 oder 6 Wochen das Projekt auf Eis gelegt, weil es plötzlich Rollen und Themenveränderungen ausführte. Und dann, ich komme ja eher aus dieser Ziffernwelt des HRs. Aber dann kamen plötzlich wirklich so die Sachen, die ich sonst nicht verwende, Change Management etc. auf, weil es ändert Rollen, es verändert Verantwortung, es ändert für das, was ich stolz bin, was mein Mehrwert ist. Und das war ein Early Case, das war noch ohne Agents und sonst was, ein ganz einfacher Case, der da war. Und wir hatten trotzdem ganz klar ja, so kulturelle Wandelthemen bei uns. Und wir sind Tech-Hersteller, tech-affine Firma und zwar noch unser eigenes Produkt. Wie ist es denn, wenn ich jetzt Schraubenmüller bin und da draußen bin und vielleicht nicht so tech-affin bin, etc. Also ja, das also zu managen als HRler und auch gerade CHROs, HR-ITler, wirklich, also Respekt.
Ja, würde ich auch so sehen und ich glaube, manchmal hört sich jetzt komisch an, das Schraubenmüller, je nachdem, wie offen Schraubenmüller für Veränderung ist, möglicherweise viel schneller sein kann als ein technikaffines Unternehmen, was komplexer ist, was große Strukturen hat. Ne? Also das muss man halt auch wieder sehen.
Absolut, absolut. Und also don't get me wrong. Und auch eine andere Kundenanekdote, eigentlich wo du sagst, so von Größe und so weiter, wo du denkst, boah, 10 Jahre brauchen die, bis die es einführen. Und dort, der HR-IT-Kollege hat das perfekt aufgesetzt mit Betriebsrat und harte Mitbestimmung etc. Und der hat Sachen möglich gemacht, wo ich wirklich mit Ohren schlackere. Und das ist, glaube ich, so, dass das Thema ist, ist nicht die Branche etc. oder die Größe.
Glaube ich auch. Also hat ganz viel damit zu tun, wie Mindset ist, wie auch die kulturelle Adaptionsfähigkeit eigentlich ist. Genau. Was nochmal spannend ist, muss ich fragen. Ne? Also das ist ja klar, Smart Recruiters, SAP Success Factors, das war in Paris total frisch, als wir uns im Oktober getroffen haben. Da war die News, weiß ich nicht, 3, 4 Wochen alt oder so. Jetzt ist schon ein bisschen Wasser, bei uns würde man sagen, die NMs runtergeflossen. Aber
nee, jetzt die Isar.
Ja, genau. Wo steht denn ihr da eigentlich gerade? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Habt ihr da viel Austausch oder, weil das ist ja auch keine kleine Geschichte.
Nee, es ist groß. Also ich fange mal, als Indikation bei mir ist gerade so ein, von Smart Recruiter, die haben so ein kleines Stoffding, das ist so ein Winston heißt das, das ist für deren AI und der ist auf meinem Schreibtisch. Mal so zum Thema, ist das in so einem Alltag angekommen? Ja, definitiv.
Winston ist da, das ist schon mal gut.
Winston ist zumindest bei mir als Stofftier auf dem Schreibtisch. Dennis, falls du mich hörst, danke dir. Inhaltlich, wo stehen wir? Also was aktuell ist, ist, dass wir ein ganz riesiges Interesse unserer Bestandskunden sehen, den Wechsel zu machen. Und da gibt es einige große, die jetzt in diesem Jahr in einem sehr, sehr kurzen Projekt sogar schon live gehen werden. Und
ich kenne da einen von, will ich aber jetzt hier nicht vertiefen.
Ja. ich ging auch gerade so meinen Kopf durch, ob wir das erzählen dürfen, aber ich glaube, das warten wir noch mal ein bisschen mit. Und was der Wechsel ist. Und zurzeit ist viel Diskussion, die ich mit Kunden habe, was ist der richtige Zeitpunkt? Und da gibt es auch genug, die sagen, weißt du was, lass uns, gibt der SAP lieber noch mal 6 Monate mehr Zeit, dann, weiß ich, es gibt die Tools, um das zu machen oder vielleicht noch mal 1, 2 Integrationen besser, um das zu machen. Und was ich aber spannend finde, ist jetzt auf Paris auch erzählt worden, es fühlt sich für mich an wie eine Fusion zwischen gleichwertigen Partnern. Und das sieht man auch daran, dass die Kollegen von Smart Recruiters, die dazugekommen sind, die Teil unseres Teams sind, die haben sich nicht in unsere Organisation einordnen müssen, sondern wir haben sogar Teile an die übergeben. Zum Beispiel das Onboarding, weil das ist ja wichtig, aus dem Recruiting-System ins Onboarding und dann steht es ja per se, wie die Daten weiter verarbeitet werden. Und das zeigt so ein bisschen auch, finde ich, wie wichtig uns das ist, aber auch was für ein gutes Team wir bekommen haben, einfach auch was für eine starke Lösung das ist.
schmunzel gerade, weil ich mit Dennis einen Podcast übermorgen aufnehme. Aber genau, ja, ist cool. Da guckt der ganze Markt drauf, zumindest alle, die sich irgendwie mit Recruiting befassen. Das ist ja schon wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich bin ganz gespannt, wie dann die ersten Stories von Kunden auf dem Markt so reüssieren werden. Wir werden es ja sehen.
Was ja schon wichtig war, wir hatten, was war, Ende September hatten wir, also im letzten Jahr hatten wir so ein großes Kundenevent gemacht, wo es ganz frisch war, es war sogar noch vor Paris, wo wir uns getroffen haben, um einfach so ein bisschen zu erzählen, was ist die Vision. Und du hast gemerkt, dass, und in der Vorbereitung haben wir uns dann angeschaut, ja, wie viele Kunden haben wir das denn schon gemeinsam haben. Und da waren große Namen, es war, also Bosch war auf der Bühne, hat davon erzählt, wie sie es beide nutzen. Eine super spannende Geschichte von der Sika, die in der Schweiz sehr eng die Systeme gemacht hat, was mir einfach so eine Sicherheit gibt, dass das jetzt auch, dass das extrem gut zusammen funktionieren wird. Und letztendlich auch kombiniert, finde ich, was fand ich immer wichtig, man hat vorher so einen Trade-off gemacht, wenn ich so Recruiter bin, da habe ich so eine Speed und ja, ich weiß, die Verträge gehen besser und sonst was, aber so richtig lieben tue ich es als Recruiter nicht. Versus, ich habe so eine Nischenlösung, ich finde es toll als Recruiter, aber dann brennt das halt nachher mit den Verträgen und den Einstellungen. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir quasi dieses Best of both Worlds auch hinbekommen werden.
Ich drücke euch absolut die Daumen.
Und wir haben ganz viele Kunden uns auch, weil das ist, glaube ich, für die auch, also könnte mega werden.
Bin fest von überzeugt. Vielleicht an der Stelle nochmal so eine Frage, die mich immer interessiert. Vielleicht ist sie naiv, die Frage, aber versteht ihr euch eigentlich bei der SAP noch als deutsches Unternehmen im Kern? Oder würdet ihr sagen, nee, wir sind so international, so sehen wir uns gar nicht? Ich frage das vor dem Hintergrund, weil wenn ich mir anschaue, was am US-Markt so los ist mit AI, wenn ich mir die Sammelklagen anschaue von Wettbewerbern, die da gerade unter Druck geraten, und wir hier in Deutschland sind, in Europa mit einem EU-AI-Act, wie schaut ihr da drauf? Ist das eher ein Problem oder ist das vielleicht sogar irgendwie eher eine Chance?
Also ich persönlich sehe es als Chance. Also vielleicht, oder wie sehen wir, also vielleicht mal so ein bisschen aus dem, also das kann man so Firmensachen erzählen, so vielleicht mein Alltag. Also klar, mein Vorstand sitzt in Waldorf. Wenn ich aber gucke, wer verantwortet SuccessFactors, die Personen sitzen in den USA. Und ich glaube, so ein bisschen wird Zeit, so die beiden Welten. Und das finde ich auch gut, weil ich sag mal, wenn es sehr positiv auch USA sieht, ist ja auch das auch eine Vision, wohin möchte was gehen, etc. Und ich finde die Kombination wichtig. Was ich glaube, was für mich SAP besonders macht, ist, dass wir sind eine globale Firma. Aber wir haben auch dadurch, dass wir aus Europa kommen, wir haben einen Respekt dafür, dass die Welt komplexer ist, als sich ein Softwareentwickler das vielleicht mal kurz am Reißbrett in Palo Alto bei uns sich ausdenkt. Und das ist eine Besonderheit. Und dazu gehört auch das Thema, was du angesprochen hast, alles, was rund um AI geht, oder wir nennen es so Responsible AI in der Form. Weil, und das Spannende finde ich auch dabei, das ist ja nicht nur etwas, was einen deutschen Kunden interessiert. Das ist genauso wichtig, wenn ich US-Kunde bin. Ich möchte ja auch nicht, dass meine Geschäftsgeheimnisse plötzlich in einer AI landen und dann trainiert werden und dann mein Marktbegleiter das nutzen kann. Das sind plötzlich Themen, wo ich finde, dass wir schon aus einer Stärke entsprechend kommen.
Mhm. Eine wunderbare Antwort eines Profis an der Stelle. Ich lass das erstmal so stehen. Letzte Frage schon, wegen der Zeit. Leider, aber wir machen vielleicht irgendwann nochmal Folge 2. Ich fand das nämlich alles sehr interessant, was du hier erzählt hast. Aber letzte Frage. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat?
Ich habe sogar eher, also das ist sehr aus dem Privaten dann herkommt. Ich hatte im Freundeskreis, sei es mal schöne Sachen, wo Schwangerschaften sind, aber auch leider Todesfälle gehabt in der Form. Und das ist schon etwas, wo es viel um dieses Thema geht, ja, was ist eigentlich wichtig? Und das nicht auszuspielen in diesem Arbeit gegen Privatleben, sondern auch, was zieht man auch aus einer Arbeit auch entsprechend raus? Das ist jetzt eher auf der persönlichen Seite. Ich glaube, wenn wir uns vielleicht in 6 Monaten zum nächsten Podcast reden, dann reden wir darüber, was ich auf der, dass ich über einen AI-Artikel gelesen habe, was ich spannend finde, aber es ist tatsächlich eher, sag mal, die schönen und nicht so schönen Schicksalsschläge im Freundeskreis, die mich aktuell inspirieren, nochmal anders drauf zu schauen auf Themen.
Ja, Was mir gefällt an dem, was du gerade gesagt hast, ist, das gar nicht gegeneinander auszuspielen. Also ich übersetze oder paraphrasiere mal, das Leben holistisch zu begreifen. Ne? Und das besteht aus vielen Facetten und es ist nicht Job versus Privatleben, sondern es ist Job und Privatleben. Also es gehört ja alles irgendwie zusammen.
Ich finde, du musst halt, wenn du überlegst, wie viel Zeit wir alle auf den Job verbringen. Und wenn das nicht schön ist,
Das ist ein Problem.
Und das ist, würde ich auch sagen.
Du, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, machen wir gerne irgendwann mal Folge 2.
Absolut, gleichfalls. Und ich freue mich drauf. Dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.